Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Es gibt ja diese ganz besonderen Schauspielerinnen und Schauspieler, deren Arbeit, aber auch deren Gesichter sich sofort einprägen, nach der ersten Begegnung schon, ob nun im Fernsehen oder auf der Kinoleinwand. Mir und sicherlich vielen anderen von Ihnen ging es mit Nina Kunzendorf so. Die habe ich gesehen in einem Film mit Senta Berger damals und war tief beeindruckt. Und dann tauchte sie ja zum Beispiel auch als Lieblingsfigur aller je dagewesenen Tatortermittlerinnen auf. Conny Mai mit weißen Cowboy-Boots, auch wenn sie das heute wahrscheinlich gar nicht mehr hören kann. Nina eignet sich die unterschiedlichsten Rollen einfach an, als würde sie diese Personen kidnappen und etwas viel Größeres mit ihnen anstellen, als es ein Drehbuch jemals vermag. Ja, Sie sehen, ich bin Fan. Und umso glücklicher, Nina auch privat kennengelernt zu haben. Daher auch ein Einstieg, den man jetzt nicht unbedingt als feuilletonistisch bezeichnen würde, aber hey, wir sind ja hier schließlich nicht bei Fondue de la Maison, sondern handfest bei Toast Hawaii. Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist, Nina. Herzlich willkommen zu Toast Hawaii. Du musst ein Geräusch von dir geben, sonst denken alle, ich sitze hier alleine und ich bilde mir nur ein.
Ich kann leider nicht auf Kommando rülpsen, das wäre cool jetzt.
Wie geht's denn
hier gerade los? Ich habe das geübt.
Die Leute denken, du bist so kultiviert, du kannst doch jetzt nicht sagen, dass du rülpst.
Ich kann es ja nicht, ich würde gerne. Ich habe tatsächlich sowohl geübt, ein Auge zuzumachen, habe ich lange geübt, das dann irgendwann aufgegeben und ich habe auch geübt, auf Kommando zu rülpsen, aber ich krieg's nicht hin.
Als Schauspieler kannst du auf Kommando weinen, aber nicht
rülpsen? Auch nicht. Manchmal.
Was, also kriegt ihr dann so Eukalyptuspaste unter die Augen?
Finde ich super. Ich bin großer, ich liebe das. Ist eh alles Lug und Trug. Ich finde das ganz toll. Vor allem das Tolle tatsächlich an diesen Tränendingern ist, dass, also du kriegst dieses Mentholzeug in die Augen, der Körper fängt an zu weinen und die Emotion kommt sofort hinterher. Das heißt, es ist im Ende eigentlich doch ganz echt. Weißt du, was ich meine?
Ja, na klar.
Das ist wie Zwiebeln schneiden und dann passiert mir das auch manchmal, dass dann, wenn man schon meint, dann, wo ich schon mal gerade dabei bin, kann ich auch ein bisschen traurig sein.
Ja, hast du irgendwelche Tricks zum Zwiebeln schneiden? Dass du, also es gibt ja so verschiedene Sachen. Man muss durch die Nase atmen. Andere sagen, man muss einen Silberlöffel in den Mund stecken.
Dabei. Taucherbrille gibt es, glaube ich, auch. Nee, gar nichts. Ich schneide einfach Zwiebeln und heule und nehme das gleich mit.
Ihr verrückten Schauspieler. Frierst du Sachen manchmal ein, um zu wissen, okay, jetzt schneide ich gerade zwei große Gemüsezwiebeln und heule, jetzt mache ich noch zwei weiter und friere die ein fürs nächste Mal?
Nein.
Gut.
War ja nur eine Frage. Ich friere tatsächlich sehr, sehr wenig ein.
Mhm. Na, da kommen wir gleich zu. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken, denn du hast heute, als du zu mir gekommen bist, mir ein Gastgeschenk gemacht. Nein, das ist toll. Ein Ingwer-Shot. Mhm. Kenne ich noch gar nicht so lange.
Weil du es auch gar nicht magst.
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich sehr schlecht darin bin, das auszuhalten, weil ich alles, was bitter ist und alles, was sauer ist, da entgleitet mein Gesicht so für ein, zwei Minuten. Ich kann das schlecht kontrollieren. Aber der hat ganz lecker geschmeckt. Was hast du da reingemacht und warum trinkst du den? Warum stellst du den selbst her?
Ich zwinge mich im Moment, beziehungsweise ehrlich gesagt meine Kinder auch, morgens Orangensaft zu trinken, damit die irgendwas Gesundes in sich reintun. Wobei zwingen ist jetzt übertrieben, weil ich das tatsächlich gerne mache. Und ich war neulich zu Besuch bei einer Freundin und die hat mir einen Ingwer-Shot angeboten und der hat total lecker geschmeckt. Dann habe ich sie gefragt, wie hast du das gemacht? Und dann sagt sie, das nimmst du 70 Gramm geschälten Ingwer, zwei Esslöffel Honig und den Saft von drei Zitronen und vermanschst das. Und dann habe ich zu Hause gedacht, das kann ich auch machen. Und ich mag das tatsächlich gerne. Ich finde das total lecker.
Aber man trinkt wirklich dann auch nur so ein Schnapsglas davon. Und das boostet das Immunsystem oder was genau passiert dann?
Man sagt so.
Na, also entschuldige mal, du bist die Tochter von Ärzten.
Von einem Arzt.
Also, du bist die Tochter von einem Arzt. Und das, du nimmst das einfach so hin, du recherchierst nicht, du kippst das einfach runter. Wird schon gut sein.
Wird schon gut sein.
Wird schon gut sein.
Ja.
Hast du mal so ein Fable für Ayurveda gehabt? Warst du da mal, bist du da offen für?
Ich bin da offen dafür, aber ich habe all diese ganzen Sachen nie so richtig ganz konsequent verfolgt. Aber ich finde das ich finde das schon spannend. Ich hatte einen ganz tollen Arzt in München, der traditionelle chinesische Medizin gemacht hat. Mhm. Eigentlich Internist war, aber dann so auf diese Abwege umgestiegen ist. Und da gibt's ganz vieles, was sich mit dem Ayurvedischen verbindet. Also, dass man schaut, zu welchem Mensch passt denn welches Essen gut. Und das leuchtet mir relativ vieles ein. Also, dass jemand, der sowieso schon hitzig und nervös und einen Arsch nicht irgendwie aufs Sofa kriegt, dass der nicht unbedingt Chili oder Ingwer oder so Dinge essen sollte. Das verstehe ich und umgekehrt. Aber ich verfolge das alles sehr inkonsequent immer.
Hast du für dich mal so eine Ernährungslehre oder so eine Diät gefunden, die dir gut tut, wo du so Sachen übernommen hast? Weil wenn Sachen erstmal einleuchten und du spürst instinktiv, dass sie deinem Körper gut tun, Michel Montignac ist so ein Beispiel, der war so vor, weiß ich nicht, 30, 25 Jahren, Franzose, erfolgreicher Manager, der immer mehr zunahm.
Ach doch, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Was hat der nicht? Hat der nicht so Trennkostings?
Genau, er hat verschiedene Lehren genommen und hat, also letztendlich gab es viele Parallelen zur Trennkost, aber er hat viele andere Sachen noch hinzu mit glykämischem Index und so weiter.
Ach,
hat
so eine neue,
die Montignac-Methode.
Okay, das verbinde ich mit der Zeit in München, glaube ich, an den Kammerspielen. Da gab es etliche Kollegen, die dem sehr strikt gefolgt sind. Ich habe das, glaube ich, auch so ein bisschen ausprobiert, aber auch wieder nicht so richtig konsequent, ehrlich gesagt. Was ich mache, also jetzt so in der Winterzeit eher als im Sommer, was ich mache, und zwar wirklich, weil ich merke, dass es mir gut tut, ich frühstücke gerne warm. Ich liebe das, ein Porridge zu essen morgens.
Mhm. Was hast du heute Morgen gegessen?
Ich habe heute Morgen nichts gegessen.
Ja, witzig.
Nee, heute habe ich nichts gegessen. Ich bin eine ganz schlechte Frühstückerin. Am Wochenende gerne so dann mit meinen Kindern oder mit Menschen zusammen an einem Tisch. So ein richtig großer, reich gedeckter Tisch, das finde ich toll. Aber ich für mich vergesse.
Wie kann man denn vergessen? Also der Tag geht doch gerade erst los. Hast du kein Hungergefühl?
Mm-mm. Ich freue mich morgens auf einen Kaffee. Ich freue mich auf einen Kaffee, auf einen Milchkaffee und dann ist erstmal gut. Im Moment ist natürlich so auch ein bisschen Struktur weg, dadurch, dass so in, ich sage mal, normalen Zeiten, weil ich schulpflichtige Kinder habe, dann steht man früh morgens auf, dann frühstückt man zusammen was. Das ist eher so, im Moment ist ja eh alles so ein bisschen aus den Fugen geraten. Und dann vergesse ich es wirklich für einen Moment und dann kriege ich so gegen 10, 11 Hunger. Und dann frühstücke ich was.
Und dann frühstückst du bevorzugt so ein Porridge? Und nicht, du bist nicht der Brottyp, ist er denn?
Doch, ich esse auch Brot. Ich backe ganz viel Brot auch im Moment. Mhm. Doch, ich finde Brot wahnsinnig lecker. Ich esse sehr, sehr gerne Brot. Gutes
Brot. Was für Brot backst du und wie backst du es?
Also, meine Mutter hat eine Bäckerei im Schwarzwald aufgetan. Nein, nicht eine Bäckerei, eine Mühle im Schwarzwald aufgetan, die Mehl selber macht, und zwar alle Arten von Mehl, und die stellen Backmischungen her, aber nicht so diese Konservierungsstoff lalala Backmischung, die man im Supermarkt bekommt, sondern einfach wirklich eine ganz, ganz tolle Mischung aus verschiedenen Mehlen, und du fügst nur Wasser und Hefe dazu und das ist ratzfatz gemacht und das schmeckt super lecker. Und das mache ich regelmäßig. Alle verschiedenen. Schwarzwaldleib, Mühlenbrot, Bauernbrot, alemannisches Ruchbrot. Ich liebe das.
Ja, also nichts geht über frisch gebackenes Brot. Und es geht aber natürlich dem Trend entgegen, No oder Low Carb. Begegnet dir das nicht auch vielleicht gerade Klischee jetzt in der Schauspielerszene, aber überhaupt finde ich, dass so Leute, die auf Brot verzichten und auf Kohlenhydrate, es werden ja immer mehr. Oder bilde ich mir das ein?
Mir begegnet das im Moment eigentlich gar nicht so. Ich glaube, da ist das nicht schon wieder auch rum so ein bisschen?
Ja gut, das kann sein. Ich kriege die Trends nicht mit. Ich lebe hier in meinem kleinen Studio. Ich gehe nie raus. Hier ist ein Kühlschrank. Hier ist alles, was ich brauche. Ich weiß nicht mehr, was.
Ab und zu kommen Menschen, bringen mir Ingwer-Shot. Das ist so ein bisschen
Vitamine. Also Kohlenhydrate dürfen wieder gegessen werden. Ja, das ist schön.
Ja.
Und vor allen Dingen frisches Brot.
Ja.
Auch an dich jetzt diese Gewissensfrage mal gestellt. Ich finde es, wenn Markttag ist oder du gehst bei einem guten Bäcker zufällig vorbei und merkst so, oh, das ist tolles, frisches Brot, der Tag ist noch jung.
Ja.
Und du kaufst es.
Ja.
Und du hast aber zu Hause noch ein bisschen Brot. Isst du dann das Neue?
Oh,
erstmal, weil das diesen Tag nur knusprig frisch ist? Ja, ne?
Ja.
Ja.
Und ich schmeiß auch Brot
und dann
manchmal.
Ja, aber bevor, wenn es schimmelig ist, muss man das auch machen.
Nee, ich würde definitiv das Frische essen.
Das Frische erstmal und das andere dann. Toastest du Brot?
Ja.
Ja.
Ja. Aber was ich nicht mache, wo mir das jetzt neulich geraten wurde, gerade mit dem Selbstgebackenen, ein Freund hat gesagt, er schneidet das Brot, wenn es frisch ist, in Scheiben und friert die ein, die ein und dann kannst du die gefrorene Scheibe in den Toaster tun. Ja,
genau.
Das jetzt, wo du sagst, fällt es mir wieder ein, habe ich vergessen. Aber das müsste ich mal machen.
Es ist ganz gut, wenn du das machst, wenn du die so ein bisschen wie so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter legst. So wie in so einem kleinen Muster. Denn sonst ist es Wahnsinn. Ja, genau. Dann kann man die so ein bisschen, hat man so ein bisschen so einen Hebel, um sie auseinander zu machen. Sonst hast du da so einen Block. Da ist schon Schlimmes in meinem Leben passiert. Als ich dann, man wirkt ja auch immer gleich so ein bisschen psychopathisch, wenn man dann so nach einer Minute nichts passiert und dann haut man so einen gefrorenen Leib auf so eine Arbeitsplatte und denkt so, oh Gott.
Auseinander.
Okay, ja, geh auseinander. So, gehen wir zurück in deinem Leben. Gehen wir zum Das Essen meiner Kindheit. Nimm uns mit zurück. Du hast eine jüngere Schwester. Mhm. Wie sah das früher aus, da wo du aufgewachsen bist? Wie habt ihr zusammen gegessen? Wann habt ihr zusammen gegessen? Hattet ihr ein Esszimmer oder so eine Küchenecke?
Wir haben zusammen gegessen. Wir haben Mittag zusammen gegessen. Meine Eltern sind beide berufstätig gewesen. Das heißt, es gab durchaus auch Situationen, wo ich mit meiner Schwester eine Dose Ravioli aufgemacht habe und habe vorhin mich nochmal versucht, in so ein bisschen gedanklicher Vorbereitung ins Gespräch an diese Ravioli-Dose zu erinnern. Und ich kriege eigentlich, wenn ich mir das heute vorstelle, wird mir ganz flau im Magen, dass man das mochte mal, aber ich mochte das tatsächlich. Und dann habe ich mich erinnert an die ganz schlimmen Momente, wenn man die so warm gemacht hat und hat es nicht lange genug warm gemacht und dann waren so ein paar dabei, die innen noch so
kalt waren, ja, absolut.
So kalt waren.
Ja. Hast du das, aber also du hast das Bild, du hast mit Sicherheit das Etikett dieser Dose,
genau. Und du weißt, man hat das Bild noch vor Augen. Ich weiß das ganz genau, ganz genau. Ist mir unbegreiflich, aber das gibt's immer noch, ne?
Ja, bestimmt.
Wobei ich jetzt kurz zu der Dose Ravioli zurück muss, sonst schimpfen tatsächlich meine Eltern mit mir, weil das gab's nicht sehr häufig. Aber daran erinnere ich mich. Aber wir haben Mittag gegessen zusammen und wir haben uns ja neulich über Musik unterhalten. Und auch da habe ich erzählt, dass ich relativ viel, was Musik angeht, wirklich von zu Hause mitnehme, von meinen Eltern, von meiner Familie. Und mit Essen ist es ähnlich. Ich glaube, ich habe einfach echt gute Eltern erwischt. Also wir haben, meine Mutter ist Schwäbin und insofern hatte das viel so einen schwäbischen Anklang. Also wir haben sowas wie selbstgeschabte Spätzle, was ich auch kann, und Linsen und Seidewürstle und Kassler und Sauerkraut und so Sachen. Also es gab, glaube ich, früher eher so, was man vielleicht so ein bisschen Hausmannskost nennen würde. Es gab auch, was ich mich erinnere, mein Partneronkel ist Afrikaner. Der kommt aus Sierra Leone, hat mit meinem Vater zusammen studiert. Und ich erinnere mich an ein totales Lieblingsessen von, ich glaube, mir und meiner Schwester. Reis mit Rindfleisch und Erdnussbutter. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber das habe ich geliebt als Kind. Leckerstes Essen. Das müsste man mal nochmal wieder hochholen.
Ja, du könntest deinen Patenonkel, du könntest Kontakt aufnehmen und mal fragen, wer das gemacht hat. Wahrscheinlich sind da auch irgendwelche super fancy Gewürze noch, auf die man gar nicht kommt.
Ja.
Das klingt irgendwie ganz gut. Isst du noch Fleisch?
Super, super selten.
Okay.
Super selten. Also wirklich sehr, sehr lange kein Fleisch. Und bin aber da auch wie in vielen anderen Sachen so, dass ich denke, wenn ich Lust habe, esse ich. Also ganz wirklich sehr selten. Und manchmal ist es auch, also oft sind das so, sagen wir mal, sehr rustikale Gelüste. Sowas wie auf dem Weihnachtsmarkt so eine Bratwurst mit Senf oder so. Das mache ich und das esse ich dann auch und esse das wirklich mit großem Genuss. Wenn dann, mit Ausnahme dieser Weihnachtsmarktgeschichte, gucke ich aber dann definitiv drauf, wo das herkommt.
Mir fiel jetzt gerade, als ich dich gefragt habe und auch als ich sah, wie du geantwortet hast, auf, dass diese Frage schon, auch wie ich sie gerade gestellt habe, im Grunde schon fast so einen Vorwurf impliziert, was ich gar nicht wollte.
Isst du Fleisch, meinst du?
Ja, dieses, isst du denn noch Fleisch, habe ich, glaube ich, gesagt. Und es ist tatsächlich auch ein Thema, das fast in keiner Episode fehlt, weil selbst wenn ich es nicht anspreche, tun es oft meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, weil sich daran natürlich auch ganz viel entzündet. Im Positiven wie im Negativen.
Aber es essen tatsächlich wahrscheinlich wirklich viele kein Fleisch.
Ja, es gibt, es hat sich verändert. Also viele sagen, dass sie weniger essen und dass man natürlich eher darauf achtet, dass es Biofleisch ist. Und das Gute ist ja auch da, dass Bioprodukte in Supermärkten und auch Discountern, falls man jetzt gar nicht in den Biomarkt geht, dass das Bio-Lebensmittel auch nicht mehr so teuer sind, wie sie früher waren. Ne? Früher war es ja auch so eine Entscheidung, hattest du das Geld, dir diese Lebensmittel zu leisten. Und das ändert sich ja auch immer
mehr.
Ich
merke das beim Drehen tatsächlich, beim Arbeiten. Wir hatten im Frühjahr, als ich gedreht habe, gab es von 5 an 5 Drehtagen, also 5 Tagen in der Woche, haben die 3 vegetarische Tage gemacht, konsequent vegetarisch, also gar nichts Fleischernes. Und ich habe mich lange mit dem Caterer unterhalten, was sehr lustig war, weil der, was ich wiederum nicht wusste, der hat gelacht und hat gesagt, das wäre noch vor 10 Jahren nicht
niemals
denkbar gewesen. Nicht denkbar. Du hättest keinen veganen Oberbeleuchter oder was auch immer, hättest du nicht gefunden. Da gab's, was ich nicht wusste, er hat mir erzählt, dass man zu Mettbrötchen Brötchen mit Beleuchtermarmelade gesagt hat. Und das war, da gab's jetzt 3 Tage vegetarisch und das fanden alle super. Also das hat sich ich finde, es hat sich sehr gut. Und jetzt leben wir natürlich auch ein bisschen in der Blase, muss man dazu sagen, glaube ich, wo das viel stärker Thema ist als in vielen anderen Bereichen. Aber das hat sich total verändert. Ja.
Zurück zur Kindheit. Ja. Wo kommst du her?
Aus Mannheim.
Aus Mannheim. Was du gerade beschreibst oder beschrieben hast, deine Eltern sind beide berufstätig gewesen. Und trotzdem klingt es so, dass bis auf wenige Ausnahmen immer mittags warmes Essen auf dem Tisch stand. Wie hat deine Mutter das hingekriegt? Ich gehe davon aus, dass es deine Mutter gekocht hat.
Ja, oh, gute Frage. Wie hat die das hingekriegt? Also meine Mutter war Lehrerin und hat, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, sie hatte kein ganzes Deputat. Sprich, sie hat jetzt nicht jeden Tag 6 Unterrichtsstunden gehabt. Wie hat sie das hingekriegt, muss ich sie mal fragen, das weiß ich gar nicht. Aber ich weiß, dass wir mittags zusammen Mittag gegessen haben. Mein Vater kam aus der Praxis nach Hause, dann haben wir alle zusammen gegessen. Wir kamen aus der Schule mit so einem großen Holzwirtshaustisch im Wohnzimmer stehen. Und abends gab es eher so Brotzeit, aber die Mahlzeiten waren wirklich zusammen. Und ich habe die auch als schön in Erinnerung. Inzwischen ist es so, dass meine Eltern die totalen Gourmet-Köche geworden sind. Die Phase habe ich als Kind nicht mitgekriegt, aber die sind der absolute Wahnsinn. Aber wir haben gerne und gut gegessen.
Gibt es dieses ganz klassische, ganz bestimmte Gericht deiner Kindheit, das dein Favorite war?
Ne? Ja, habe ich an meine Kinder weitergegeben. Goldfischle heißt das. Ich kenne kein Mensch und ich habe immer gedacht, dass das so ein schwäbisches Unikat wäre. Und ich glaube aber inzwischen, dass das unsere Familie erfunden hat oder meine Großmutter. Goldfischle sind, wenn du Pfannkuchen gemacht hast, macht der Schwabe daraus, wenn was übrig geblieben ist, entweder Flätlesuppe. Also du schneidest die in Streifen und tust sie in eine leckere Brühe. Österreicher machen das auch, Frittatensuppe. Oder, und das möglicherweise hat das meine Großmutter erfunden, du machst Hackfleisch rein. Also so ein Hackfleischteig, wie man ihn sonst für Bouletten, Frikadellen, Fleischpflanzerl machen würde. Genau. Und machst da Päckchen draus. Also so große Ravioli im Grunde. Du wickelst das so ein und brätst das an, so rundrum, goldgelb. Und da isst man einen Salat dazu. Und diese Dinger heißen Goldfischle. Das war mein Lieb mit Ketchup.
Ah ja, so habe ich das Ketchup mit Maultaschen oft gemacht.
Ja, das ist so im Grunde genommen so ähnlich. Nur halt sind das so große Pakete. Und Art von Dinge weiterverwerten, von denen noch was übrig ist.
Und wenn du dich erinnerst an etwas, das du als Kind gehasst hast, das du gar nicht magst oder nicht gemocht hast und vielleicht jetzt aber gerne isst.
Ich mochte als Kind Oliven nicht. Das mag ich inzwischen sehr gerne. Aber ich habe mich auch da ein bisschen hinerzogen. Es gab so ein paar Sachen, von denen ich immer gedacht habe, ich möchte aber so gerne, dass ich das mag.
Was noch?
Peperoni. Ich fand immer toll, wenn Menschen so Peperoni dann so gegessen haben. Und ich fand das furchtbar, das mag ich bis heute nicht. Und ich mag bis heute nicht Kapern. Und ich meine, also die kleinen mag ich sowieso nicht, die dann so eingelegt sind und so, das mag ich gar nicht. Aber ich fand immer so toll diese Kapernäpfel, weißt du, mit diesen kleinen Stielen dran.
Ja, ja.
Ich mag es nicht. Ich habe es immer wieder versucht, weil ich dachte, ich würde so gerne haben, dass ich das mag. Aber mag ich nicht.
Auch nicht in, also wenn die versteckt sind, so wie man ja...
So Königsberger, glaubst du?
Ja, nee, oder es gibt so eine Thunfisch. Es gibt zum Beispiel so eine ganz tolle Pastasauce mit Thunfisch und Frischkäse und Porree und Zwiebeln und Knoblauch ein bisschen und Sahne.
Nee, das würde gehen. Also das, glaube ich, geht. Aber wenn die so in Gänze so saure,
kleine... Okay, also ich glaube, so auf so eine pure Kaper zu beißen, so wie man auf eine Olive beißt, das muss nicht sein. Da geht es immer, glaube ich, mehr.
Und was Leuten, so. Nie, was also... Jetzt haben wir gerade über Fleisch gesprochen, aber was ich nie mochte und auch nie essen werde, sind so Innereien, so Zeug, so auch so Dinge wie Zunge und Kutteln und sowas. Ich glaube, das ist nicht meins.
Erinnerst du dich daran, was du früher aufs Pausenbrot bekommen hast?
Ich erinnere mich eher an das, was nicht drauf war, weil andere...
Na klar, Nutella andere, und so ein Kram, ne?
Na, Nutella und so SZ-Schnitten, ja. Das fand ich das Tollste.
Hast du dich an die
erinnert? So Weißbrötchen mit SZ-Schnitten.
Aber erinnerst du dich an diese Verpackung, diese SZ-Schnitten sahen aus, die gibt's bestimmt immer noch, die sahen eigentlich aus, da hätten auch so Medikamente drin sein können. Völlig unsinnlich. Blau-weiß war diese Verpackung.
Nee, da erinnere ich mich komischerweise überhaupt nicht dran.
Denn dafür, dass da im Grunde pure Schokolade drauf war und es Kinder gab, die also mit Brötchen und purer Schokolade zur Schule gehen durften. Ja. Das ging gar nicht in meinen Kopf. Meine Mutter hat mir einen Vogel gezeigt, als ich sie gefragt habe, ob wir die nicht mal kaufen können.
Ja, war bei uns auch so das, was es auch nicht gab, waren Scheiblettenkäse. Was so einzeln, was glaube ich noch nicht
in
mal
Plastik,
Käse war.
Ja, genau, so
in so Plastikding so eingepackt. Das hatten andere, das fand ich aber auch irgendwie toll immer. Dann gab es so einen Kiosk bei uns in der Schule, wo man sich so auch so ein Weißbrötchen mit so einem Schaumschokokuss dazwischen. Das war lecker. Dann gab es so Marmeladentaschen und sowas. Also ich erinnere mich eher an die Sachen, die ich bei anderen dann toll fand oder wo wir dann so für 50 Pfennig am Kiosk so eine Kirschtasche.
Wie wurde das denn gehandhabt mit Süßigkeiten bei euch zu Hause?
Mein Vater hat uns geimpft. Also das hat oft dann nicht der Kinderarzt gemacht, sondern mein Vater. Mhm. Und wenn wir geimpft wurden oder eine Spritze bekommen haben, durften wir einen Esslöffel Nutella essen zur Belohnung hinterher. Jetzt ist mir neulich aber aufgegangen, dass dieses scheiß Nutella-Glas, das stand immer im Schrank. Und es hätte auch nie irgendjemand was gesagt, wenn man zwischendrin einfach sich so einen Löffel Nutella genommen hatte. Das war aber voll eingekauft als Belohnung.
Hat funktioniert.
Hat voll funktioniert.
Wie hast du das mit deinen eigenen Kindern gemacht, die jetzt wie alt sind?
13, also knapp 14 und 15. Ich versuche das irgendwie normal zu handhaben. Ich habe neulich wieder gesehen ein Foto von meinem Sohn, als er, ich glaube, irgendwie erster Geburtstag oder sowas, nachdem er das erste Mal so einen Schokokuss gegessen hat. Es gibt ein Foto von dem, wo der wirklich so bis unter die Augen vorgeschmiert ist mit dem Ding. Und ich erinnere mich an das Gesicht, was er gemacht hat, als er das erste Mal da reingebissen hat. Und versucht es immer, wenn ich Kinder sehe, die so das erste Mal Eis essen. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wie das bei mir selber war. Aber das finde ich so berückend, weil das wirklich ein Ausdruck ist von also wirklich ungläubig diesem Genuss gegenüber.
Ja.
Dieses Gefühl von
Glück.
Lecker. Dass es sowas gibt. Das ist toll.
Welches Lebensmittel oder welche Süßigkeit oder was für salzige Sachen lösen diese Art der Zufriedenheit und des Genusses bei dir aus? Was würdest du sagen? Egal wie ungesund, egal wie unvernünftig es ist.
Ich mag wahnsinnig gerne gute Schokolade oder so leckere Pralinen, so belgische Schokolade. Das finde ich super lecker. Ich esse tatsächlich gern salziges Zeug, aber das ist dann gar nicht so, das ist nicht verbunden mit dem Schokokuss-Genuss-Ding. Das nicht, also das ist dann schon eher eine leckere Schokolade.
Okay.
Ja.
Werbung.
So, also läuft das Verliebtsein ab, dachte ich damals. Oha. Da war dieses bezaubernde Wesen mit den wallenden Haaren, den feinen Händen und diesem schönen Gesicht, das immer ganz traurig wurde, wenn es sich dem Geliebten zuwandt, diesem hübschen, netten Prinzen, der da auf dem Schiff stand. Ihre Augen füllten sich dann mit Tränen und meine gleich mit. Ich litt mit ihr, mit der kleinen Meerjungfrau, die ihr Herz verschenkte und dazu noch ihre Stimme, nur um laufen zu können, um mit diesem Mann leben zu können. Und ich war ein kleines Mädchen, das dieses Plattencover mit der Zeichnung darauf in der Hand hielt und jedes Mal wieder versank in den Fluten der Erzählung, weil mich die Stimmen mitnahmen, mehr noch, als hätte ich einen Film geschaut. Die riesengroße Leinwand war ausschließlich zwischen meinen Ohren und meinem Gehirn gespannt. Von außen sah man nur ein Kind auf dem Fußboden vor einer Lautsprecherbox, aber in dem Kind liefen viele tausend Bilder ab, alle selbst gemacht und damit auch viel näher. Und so funktioniert es, wie ich finde, bis heute. Stimmen und Geschichten schaffen es auf ganz eigene Weise, Spannung zu erzeugen oder Mitgefühl und direkt im Kopf zu landen, also auf der Pole Position. Näher geht's nicht. Und nicht anders als bei Serien, die wir uns anschauen können, fiebere ich jedenfalls 9 Episoden und 9 Staffeln entgegen. Jetzt gerade wurde mir eine neue fiktive Podcast-Serie, ein Audiodrama von Wondery empfohlen, das eben genau so funktioniert. Weniger wie ein klassisches Hörspiel, mehr wie eine Serienserie, nur eben rein akustisch, aber die Bilder laufen ja sofort los, automatisch. Der Podcast heißt Die Hinterbliebenen und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts spoilere. Also, es geht um die Geschwister Eleanor und Michael Richland, deren Vater sehr reich wurde als Unternehmer und hervorragender Arzt. Und diese reichen, also milliardenschweren Eltern der beiden sterben bei einem Flugzeugabsturz. Damit geht's quasi los. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, tauchen plötzlich dunkle Details über die Vergangenheit des Vaters auf. Also ziemlich heftige Anschuldigungen. Und was macht man jetzt? Also wie sollen Eleanor und Michael damit umgehen? Verschweigen sie das Ganze? Dann müssen sie mit der Schuld leben, die daraus resultiert. Oder gehen sie den Anschuldigungen nach, dann schaden sie denjenigen, die ihnen nahestehen und die sie lieben. Ich bin mittendrin in der Geschichte und verrate ab jetzt auch nicht mehr, außer vielleicht Folgendes. Die gesamte erste Staffel von Die Hinterbliebenen gibt's bei Amazon Music in Verbindung mit einer Prime- oder Unlimited-Mitgliedschaft. Und alle Infos dazu auch in den Shownotes. Du kennst meine Küche, aber ich kenne deine Küche nicht. Beschreib mal, was ich sehe, was die Besucherin, was der Besucher... Was uns erwartet, wenn wir in deine Küche kommen? Wie sieht's da aus? Was ist da? Sind da Bilder, Fotos, Gewürzregal?
Also es ist eine kleine Küche oder relativ kleine Küche. Du kommst rein, es steht auf der linken Seite ein großes Küchenbuffet.
So ein Holzding.
So ein Holzküchenbuffet.
Hat das eine Geschichte? Hast du das von jemandem?
Das hat eine Geschichte. Und zwar ist die Geschichte, mein Vater hat zwei sehr schöne Holzküchenbuffets geschenkt bekommen von einer Patientin, die er bis in den Tod gepflegt und begleitet hat. Und die hat ihm diese Küchenbuffets vermacht. Und eines davon habe ich weiterbekommen.
Hast du das lackiert? Weil oft sind die ja dann so klobig und man malt die dann irgendwie.
Nee, das habe ich nicht lackiert. Das ist wirklich Holz. Das ist so mit Leinöl schön gemacht. Aber es ist jetzt nicht so ein Biedermeier-Shishi-Ding. Das ist ein sehr schönes, schlichtes. Das steht da, an dem hänge ich sehr.
Dann, was steht da? Ist da das ganze Geschirr drin untergebracht?
Das Geschirr drin. Weingläser, Gläser. Nee, das Geschirr. Mhm. Teller, Besteck. Dann steht ein kleiner Küchentisch. Auch ein alter, also so ein bisschen so ein Vintage-Ding. Mit so einer orangenen, ja, orange, ocker, orange-braunen Linoleum-Platte. Eine Küchenbank, ein Hocker, den ein Freund gemacht hat und ja, so ein bisschen zusammengewürfelt alles. Dann habe ich an der Wand ein relativ großes Regal, ein offenes, weil ich freue mich immer, wenn ich zu anderen Leuten komme, zu Freunden komme, bei dir ist das auch so ordentlich. Wenn das so ordentlich ist und ich krieg's nie hin, also ich finde das immer schön, wenn die Dinge so verschwinden. Ich mag das bei mir immer, wenn ich die Sache sehe, also bei mir sieht man relativ viel Gewürze und so schöne Schalen und Vasen und Zeugs. Das ist da und dann eine relativ simple Arbeitsfläche, so Edelstahl-Ding.
Okay, und dann hängen da Bilder, Poster, Rahmen, Fotos? Habt ihr so Sachen, Kühlschrank, Magnete?
Es hängen ein paar Sachen am Kühlschrank, ja. Es hängt ein großes Bild, das heißt die Bekloppten.
Was?
Das kann ich nicht beschreiben. Das hat eine Freundin von mir gemalt, das heißt die Bekloppten. Da sieht man so lauter sehr merkwürdig gebeugte, komische, bekloppte Menschen. Und es hängt über meiner Kaffeemaschine das Bild, was ich von dir geschenkt bekommen habe. Das Stillleben. Das sehr eigene. Auf das schaut man sofort, wenn man reinkommt.
Danke, dass du deine Küche beschrieben hast. Wir wissen noch nicht genau, ob da vielleicht auch in dieser großen Anrichte, aber vielleicht auch in deinem Keller etwas steht, das du gekauft hast und nie gebraucht hast. Und deswegen existiert die Rubrik
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ich hatte, das ist viele Jahre her, und ich weiß nicht warum, mir mal gekauft so ein Ding, mit dem man so Gemüsespaghetti machen kann. So ein merkwürdiges Raspelding. Ja. Also man sticht das irgendwie auf so einen komischen und dann dreht man das so und dann hat man so Zucchini-Spaghetti
oder Kartoffelspaghetti.
Völliger Blödsinn. Das fand ich irgendwie mal toll und dann hat man das einmal diese Zucchini gedreht und dann habe ich das sein lassen. Also das ist hochgradig überflüssig. Ansonsten habe ich nicht viel überflüssiges Zeug.
Das ist gut. Also du hast dir auch nie, du hast dir nie einen Sandwich-Toaster.
Doch, aber der wird benutzt.
Smoothie Maker.
Ist in der Hand meiner Tochter. Nee.
Cupcake-Maschine. Nudelmaschine.
Nudelmaschine habe ich, aber die habe ich tatsächlich oft benutzt schon. Habe ich nämlich gehört. Mit wem hast du gesprochen? Über die Nudelmaschine?
Mit Dunja.
Mit Dunja Hayat.
Genau.
Und habe ich gehört und dachte, gucke an. Ich habe eine Nudelmaschine und das ist hervorragend. Das macht unfassbar viel Spaß. Schmeckt saumäßig. Macht man jetzt nicht jeden Tag.
Wann hast du das letzte Mal gemacht?
Ja, das ist tatsächlich lange her. Oder was heißt lange? Ja, zwei Jahre.
Ja, das ist lange her.
Aber die ist trotzdem schon lange an meiner Seite und ist auch nicht vernachlässigt. Also die habe ich oft schon benutzt.
Okay. Dann können wir jetzt mal zur Rubrik Entweder oder. Also Rotwein oder Weißwein?
Im Winter rot, im Sommer weiß.
Was für einen Wein präferierst du? Welchen magst du am liebsten?
Rotweine mag ich tatsächlich gerne, wenn die schwer sind. Ich mag das. Ich mag nicht so schlüpfriges Zeugs. Ich mag das gerne, wenn die schwer sind und Bums haben.
Grünes oder rotes Pesto?
Grün.
Machst du das selbst?
Nee.
Hast du schon mal probiert?
Ja.
Es ist ganz einfach. Ist warum machst du das nicht selbst?
Weil das ist so was ist, was man irgendwie dann so im Bioladen schnell mitnimmt und dann im Küchenschrank irgendwie stehen hat. Also im Sommer mache ich das schon auch selbst.
Ich habe noch kein grünes Pesto gegessen, das annähernd, finde ich, an dieses Selbstgemachte reinkommt. Ich probiere es immer wieder. Stimmt. Irgendwie ist immer so ein Geschmack dabei, wo ich denke, nee.
Ja,
und dabei ist es wirklich relativ schnell gemacht. Grünes oder rotes Curry?
Rot. Grün. Aber ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Aber die Frage habe ich mir tatsächlich schon aufgestellt. Ob das die Farbe ist, dass man irgendwie findet, das Rote sieht irgendwie heimeliger aus als sowas Grünes. Aber ich mag wirklich, also deutlich Rotes lieber.
Hat es nicht auch was ein bisschen mit dem Geschmack zu tun? Ich meine, dass das Grüne immer ein bisschen bitterer ist und das Rote immer ein bisschen schärfer, glaube ich.
Ja,
also wie auch bei, dann ist auch die Frage nach grün oder rote Paprika obsolet wahrscheinlich, weil du sagst Rote.
Ja.
Und gelbe oder rote? Rote.
Rot.
Die gelbe hat keine Lobby.
Ja, aber die kommt nah nach. Die hat
Nämlich auch. Die ist sehr fruchtig ist und
nah
süß.
Dran
das ist eine. Ja, deswegen finde ich es schade, dass die Gelbe immer wie so eine Cousine im Hintergrund steht.
Ja, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass uns erzählt wird. Vielleicht stimmt das auch gar nicht, dass die Rote die gesündeste ist.
Ja,
dass
da die ist am meisten sehr viel Vitamin C hat. Drin. Nimmst du so Additive oder wie man das nennt, Nahrungsergänzungsmittel. Ich wollte es ein bisschen klüger klingen lassen, aber es ist ja voll nach hinten losgegangen.
Ich nehme Eisen, weil ich kein Fleisch esse oder so gut wie kein Fleisch esse und mich irgendwie sowas zwischen vegan und vegetarisch ernähre und da haue ich mir die Eisentabletten rein,
wenn
ich dran denke.
Weißer oder roter Spargel? Nein, weißer oder grüner Spargel?
Weiß.
Und dann am liebsten wie und mit?
Ich mag das ganz klassisch gerne. Also zu Hause haben wir das immer mit, also wenn ich zu Hause sage, meine ich mein Kindheitszuhause, haben wir das mit Salzkartoffeln und gekochtem Schinken und Rührei und zerlassener Butter gegessen. Das ist für mich eigentlich nach wie vor die leckerste Spargel. Art. Aber es schmeckt auch lecker, wenn man es anbrät und mit ein bisschen Balsamico und sowas. Das ist auch super lecker.
Und auch im Ofen schmeckt es erstaunlich lecker. Das habe ich jetzt auch erst vor 2 Jahren, glaube ich, das erste Mal gemacht. Und kann man auch ohne Alufolie, weil Alufolie natürlich irgendwie ein bisschen, wenn man so in Kochbücher guckt, dann machen die immer den Vorschlag, dass man so 4-5 Stangen zusammenpackt in so ein Päckchen und
in
das muss man gar nicht. Ja, genau. Also dabei hat man zu viel Alumüll. Aber man kann auch durchaus 20 geschälte Stangen in ein so ein Alu-Päckchen mit Butter und schon mal salzen und das wird auch, das schmeckt lecker. Dann doch nochmal. Ich merke auch gerade, wie sehr ich mich freue, wenn es wieder losgeht.
Und was auch lecker ist, aber ich glaube auch, weil das sowieso eins meiner Lieblingsessen ist, was wahnsinnig lecker ist, ist Spargelrisotto.
Du bist und überhaupt, du giltst Risotto. Als, du giltst ja als hinter vorgehaltener Hand, sagt man ja, du bist so eine Risotto.
Wer sagt das denn?
Doch, du, da, wenn das, sag mal ganz ehrlich, doch, du bist so eine Risotto-Queen, ne?
Ich finde das ein so liebevolles Essen. Ich finde, vielleicht weil da Liebe drin steckt, weil du ja auch nur musst rühren und das ist nicht so mit, du schüttest irgendwie einen Liter Gemüsebrühe drauf und lässt das so ein bisschen, sondern muss man immer so ein bisschen nachschütten und dann rührt man und dann schaut man zu, wie sich das so, wie der Reis sich so vollsaugt und dann schüttet man wieder ein bisschen nach. Ich finde das wahnsinnig lecker.
Mhm. Und wie oft machst du Risotto?
Super selten. Tatsächlich super selten. Was aber auch ein bisschen damit zusammenhängt, ich habe ja zwei Kinder, der eine, mein Sohn, isst eben gerne Fleisch, meine Tochter jetzt inzwischen auch wieder so ein bisschen, aber die hatte eine Zeit, wo sie Hardcore-Veganerin war, super diszipliniert und ich irgendwie sowas dazwischen und dann musste halt dauernd gucken, okay, wie kriegt man denn das alles so unter einen Hut und dann kommen oft so ein bisschen Kompromisse dabei raus. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jeden Tag mich Stunden in die Küche stelle und Dinge zaubere.
Bier oder Wein?
Wein.
Trinkst du denn Bier?
Ja, aber eins. Also ich kann nicht, ich verstehe nicht, wie man, und das hat auch wiederum gar nichts mit Alkohol und sondern ich trinke wirklich gerne Bier. Ich trinke zum Beispiel tatsächlich gerne Bier beim Kochen. Und egal, jetzt Sommer oder Winter, das mag ich gern.
Aber aus der Flasche trinkst du?
Aus der Flasche, ja. So ein Bierchen zum Kochen, so um ab 18 Uhr, das mag ich. Oder im Sommer. So, das finde ich wahnsinnig lecker. Ja, okay. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, mich an so einem Abend nur von Bier zu ernähren. Das kann ich, da vergeht mir ganz schnell die Lust. So, also erst ein Bierchen und dann Wein.
Und hast du so eine Uhrzeit, wo du sagst, also vorher keinesfalls Alkohol?
Nein.
Nein. Gut, ja, schön dich auf die Art und Weise natürlich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Pizza oder Burger?
Pizza.
Pilze oder Meeresfrüchte?
Das finde ich schwierig. Vor allem finde ich das eine lustige Alternativkombination, wenn du jetzt sagen würdest, Meeresfrüchte oder weiß ich nicht, Garnele oder Auster, aber Pilze oder Meeresfrüchte.
Ist das eine inhaltliche Kritik jetzt gerade?
Ja, eine kleine, ja. Also eine inhaltliche Irritation.
Ich glaube einfach, du Pilze? Versuchst gerade auszuteilen, weil du nicht in der Lage bist, auf diese Frage zu antworten.
Ich würde dann doch Meeresfrüchte.
Als Risotto-Freundin machst du nicht auch manchmal so Meeresfrüchte-Risotto?
Ja, aber es gibt auch wahnsinnig leckeres Steinpilz-Risotto.
Ja, das stimmt. Hast du eigentlich irgendeinen Trick bei deinem Risotto oder überhaupt irgendeinen Trick, den du uns verraten kannst? Irgendwas, was andere immer falsch machen und du hast aber herausgefunden, wie es am besten geht?
Nee, Risotto mache ich so, wie einem das immer gesagt wird, dass man das machen soll. Ohne, dass ich da mir irgendwelche Spirenzien noch dazu überlege. Ich glaube, ich kann eine ganz gute Bolognese machen und ich mache in die Bolognese immer zusätzlich zu dem Fleisch auch so ein bisschen geräucherten
Sellerie.
Nee, geräucherte Sellerie.
Nein, aber so angebratenen.
Ja, das auch, dachte natürlich. Dachte am Anfang so klein gewürfelt, ja, genau. Sellerie und Karotten. Mhm. Wie sagt man Schinken?
Wie sagt man
denn? Geräucherten Sellerie. Geräucherten Schinken, so ein bisschen zu dem Hackfleisch dazu. Und dann muss Butter noch rein. Also wenn die Soße eigentlich fertig schon ist, ganz zum Schluss musst du da Butter reinschmeißen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch überhaupt kein Trick, weil die Italiener das schon so 4 Milliarden Jahren machen. Aber das ist sehr lecker.
Okay. Spätzle oder Kartoffelpuffer?
Spätzle, ich bin dann eine halbe
Natürlich,
Spätzle.
Hallo, was frage ich denn da?
Kann ich selber machen. Mm-hmm.
Hast du schon mal Toast Hawaii gegessen?
Nein. Nein, noch nie.
Aber du weißt, was das ist.
Das ist mit Ananas und, ne?
Ja.
Nee. Gut. Aber mit der Dosen-Ananas.
Ja, der natürlich. Ja, na klar. Ketchup oder Mayo?
Ketchup. Ich bin überhaupt kein Mayo-Fan. Mm. Verstehe das nicht.
Ich verstehe nicht, warum Mayo in so viele Sushis gehört. Aber das ist wahrscheinlich auch so eine japanische, irgendwas Geheimes. Grüne oder schwarze Oliven?
Schwarz.
Mm, okay. Dann sind wir jetzt eigentlich Toast oder Schwarzbrot, sagst du Schwarzbrot. Ne? Dann löse ich jetzt mal.
Dann sieht man so an, als würdest du jetzt so eine Analyse machen.
Ja, also, dann kommt so ein kleiner Papierstreifen raus. Also und der sagt
unfassbar
dann.
Unfassbar schlimme Krankheit. Zwanghaft.
Du musst doch zwanghaft Risotto rühren. Nein, also wir haben uns kennengelernt vor, das kann ich jetzt eigentlich schlecht sagen, vielleicht sind es 10 oder 12 Jahre. Und dann hat sich unser Weg aber wieder getrennt. Und dann haben wir uns vor, ist das jetzt so 2 Jahre, 1,5 Jahre ungefähr? Ja. Bei einem Essen wieder getroffen und sind, das weiß ich noch, wir haben über alles Mögliche gesprochen, wir saßen nebeneinander und dann haben wir, hast du mir erzählt, dass du so ein kleines Häuschen hast, irgendwo auf dem Land und dass du Sachen selbst anbaust und dass du so eine doch emotionale Bindung zu diesem, zu diesem Gemüse, und ich wusste es sofort. Ich habe sofort, ich glaube, wir haben auch ziemlich schnell angefangen über Vögel zu sprechen und so weiter und was so passiert, wenn plötzlich die Natur so einen ganz neuen Fuß in deiner Tür hat, in deinem Leben und du plötzlich merkst, jetzt ist nichts mehr so, wie es war. Ja. Du baust eine emotionale Bindung auf zu Artischocken oder Auberginen, die man selbst zieht.
Ja, wobei sich das, ich, das erinnere ich an dem Gespräch, wir haben das später glaube ich auch nochmal wieder aufgenommen, dass sich das insofern unser beider Verhältnis zu den Gemüsens Unterschied, als dass ich mit Hingabe dieses Gemüse dann essen kann. Also ich hatte keine Mühe, die prachtvoll gewachsene Bohne von der Stange zu zupfen und die zu essen und mich zu bedanken und das wahnsinnig zu genießen. Und ich meine mich zu erinnern, dass das Dinge sind, die dir, mir fällt nur schwer, auch da erinnere ich mich, habe ich Fotos geschickt, mir fällt schwer, weil man findet auch manchmal im Biomarkt, im Gemüsestand, so merkwürdig gewachsene Dinge, also ja, so siamesische Karotten oder Kartoffeln in Herzform oder sowas. Die muss ich kaufen, zwanghaft. Ich muss diese Dinger kaufen. Ich muss auch, wenn ich in so eine Kartoffelkiste reingreife und ich greife aus Versehen in so eine verkrüppelte Kartoffel, ich kann die nicht zurücklegen. Mhm. Ich habe so Mitleid, dass ich denke, die muss ich mitnehmen. Und ich gucke dann auch, dass ich wenigstens ein Drittel von dieser Kartoffel noch irgendwie geschält bekomme, weil ich denke, diese arme, vernachlässigte, gedisste Kartoffel. So, das. Und ich habe Mühe, so siamesische Karotten und sowas zu essen. Die liegen dann lange bei mir rum. Ich fotografiere die, ich schicke die Freundin wie dir, weil ich weiß, du verstehst diese bekloppte Seite. So, das habe ich. Aber dieses Gemüse selber züchten ist ja Blödsinn. Wie sagt man? Anbauen, genau. Das ist ein geradezu erhabenes Gefühl. Und ich habe wirklich den Sommer damit verbracht, Menschen auf den Sack zu gehen, dass sie nicht irgendwelche Sonnenuntergangs, weiß ich nicht was, Fotos geschickt habe, sondern so fotografiert habe, wie diese Zucchini wächst oder eine Zucchini-Blüte am Morgen und so. Ich finde, ja, das ist wirklich ein Geschenk.
Ich glaube, wir haben einen ganz entscheidenden Schritt aufeinander zugemacht, als du diesen Brennnesselsud von mir gekauft hast, den ich mal ursprünglich gegen Schädlinge.
Stinkt wie Hulle.
Ja, genau, weil bei mir geht es gar nicht um so einen Nutzgarten. Habe ich nämlich nicht. Ich habe dafür nicht genug Sonne. Ich habe hier nur so ein schattiges Gärtchen, das nicht mal mir alleine gehört. Aber da liebe ich eben auch so, wir haben hier so Holunderbüsche und so. Und ich empfinde es als persönlichen Affront, dass die Blattläuse kommen und die Kraft aus diesen Büschen und Bäumen saugen.
Ja.
Und ich wollte aber auch nicht mit der Chemiekeule kommen, aber ich habe halt irgendwie gemerkt, okay, mit diesem Brennnesselsud, so wie ich es mir vorgestellt habe, ging nicht. Ah, du hast ja auch dieses Spritzding gekauft, das so aussieht wie diese Ghostbusters. Das habe ich ja auch an
dich weitergegeben. Aber ich habe das nicht auf den Rücken
gehängt. Hast du das nicht? Nein.
Doch, natürlich, aber ich habe das nicht auf den, wie so ein Ghostbusters. Das hat so hängt
dran. Hast du
das
nicht gemacht? Warum
nicht? Ich habe das daneben gestellt.
Ach so, gut.
Na, du musst dich ja auch für so eine kleine Pflanze, ich habe meine Artischocke habe ich damit gedingst. Wobei du jetzt ehrlicherweise auch dazu sagen musst, dass du dann, nachdem du den Brennnesselsud für dich nicht als Variante gefunden hast, hast du angefangen, die Blattläuse von der Pflanze zu zupfen, einzeln. Nachdem du davor dich vorgestellt hast, hast du gesagt, mein Name ist Bettina Rust, ich zupfe sie jetzt von dieser Pflanze. War das nicht so?
Ja, das war teilweise so, aber irgendwann muss man damit auch.
Das stimmt nicht, das habe ich dazu erfunden. Mhm. Alles andere entspricht der Wahrheit.
Das stimmt, aber das ist auch wirklich, wenn man, und danach höre ich auch wieder auf, so zu sein, also jetzt hier am Mikrofon, weil ich ja die Kontrolle über dieses Gespräch so ein bisschen haben muss. Aber tatsächlich ist es so, wenn man, und das ist neu für mich, das habe ich noch nicht immer, das habe ich erst seit einer gewissen Zeit, seit ein paar Jahren, wenn einem Pflanzen gehören und man sät die und dann wachsen die und man guckt, wie die so, es kann auch so eine Tomate sein, aber plötzlich kommt da von außen eine Bedrohung, wie du jetzt gerade guckst. Schade, ja, dass ich kein Bild mache.
Nein, weil ich das verstehe.
Das war ein empathischer Blick, weil du es verstehst. Ja. Und ich möchte dann nicht, dass die, auch wenn die zur Nahrungskette und zur Natur gehören, diese Blattläuse, ich will nicht, dass sie sich bereichern an den Pflanzen, die ich da gerade mit Mühe und Not hochziehe. So. Ja. Also sollen sie gehen. Und das habe ich halt gemacht, ja. Und irgendwann muss man aber aufgeben, weil es sind zu viele.
Das führt uns ein bisschen vom Thema weg, aber wir sind über diese ganze Geschichte sind wir auch auf neurosenartige Dinge gekommen, dass wir zum Beispiel, du wie ich, Schnecken vom Weg wegtragen.
Ja.
Und dann aber, was nicht so schlimm ist, aber dann, nachdem wir sie weggetragen haben, eine halbe Stunde später denken, Scheiße, diese Schnecke hat jetzt den ganzen Weg unter Umständen in die falsche Richtung gemacht.
Möglicherweise. Und dann eine halbe Stunde später denke ich, wenn du Arschloch dich jetzt umdrehst und zurückgehst auf meine Pflanzen und sie frisst, möchte ich dich doch töten, aber ich kann's nicht. Und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Ja. Und ich möchte vielleicht auch das noch vervollständigen. Du hast angedeutet, dass ich Gemüse, das ich länger bei mir habe, nicht essen kann. Und das bezog sich im Wesentlichen auf 3 Butternut-Kürbisse, die aussahen wie Baba-Papa. Die hatte ich halt, ich hatte vor, die zu machen. Ich wollte ganz viel Kürbissuppe machen, vorbereiten und hatte aber plötzlich gar keine Zeit mehr. Das heißt, jeder Tag war zugeballert mit Arbeit und diese 3 schön gewachsenen
Baba-Papas.
Ja, ich habe dann angefangen, denen so Gesichter zu malen, nur zum Spaß. Aber nach 1,5 Wochen hatte ich das Gefühl, die waren schon so vertraut, wie so andere Menschen so, weiß ich nicht, so Figuren, so Stofftiere auf ihren Sofas stehen haben, standen an meinem Herd diese 3 Dinge und es fiel mir wirklich schwer, die zu
töten.
Ja, sie zu verwerten, um es mal so zu sagen, ja. Wäschst du Gemüse und Obst zuverlässig ab?
Nein.
Nein?
Nee. Aber es gibt Momente, wo ich genau das überlege. Also so versuche ich auch Bio-Gemüse zu kaufen oder im Sommer jetzt die eine Karotte, die in meinem Garten da gewachsen ist. Da ist es egal. Aber nee, ich mache das nicht wirklich. Ich habe dann oft so eine Paprika in der Hand und den Gedanken habe ich, dass ich denke, wasch ich nicht, oh, ist wurscht.
Weil du eben auch im Bioladen hauptsächlich kaufst und gehst schon davon aus, dass da nichts drauf ist. Ja, okay. Und wenn du essen gehst, denn das ist jetzt das Finale.
Und zum Schluss das Dessert.
Also, du bist in einem Restaurant, vielleicht mit mehreren Leuten, du wirst eingeladen und der Kellner kommt an den Tisch und sagt, darf es noch was sein? Das heißt dann, nö, die Rechnung oder vielleicht noch ein Dessert. Was bestellst du? Süß oder Käse, Espresso, Schnaps, Kaffee?
Schnaps nie. Dieses Grappa am Ende habe ich noch nie verstanden. Das interessiert mich überhaupt nicht. Dann süß. Süß und ein Espresso verstehe ich auch. Das beides. Da bin ich dabei.
Kannst du auch schlafen. Du trinkst einen Espresso und schläfst trotzdem eine Stunde später.
Ja.
Oh, okay, gut. Ja, du hast viel über mich verraten. Dinge, von denen ich hoffte, dass sie niemals ans Tageslicht kommen. Okay. Also es hat mir großes Vergnügen gemacht, dich hier heute...
Den Ausdruck für die Analysen gibst du mir den nachher mit?
Ja, mache ich auf jeden Fall, ja. Und ich brauche natürlich das Risotto-Rezept.
Natürlich.
Oder irgendwas. Die Goldfischlein.
Goldfischlein,
ja, genau. Ja, vielen Dank dafür. Und
danke dir.
Was machst du denn dir heute noch zu essen?
Ich muss erstmal nochmal einkaufen. Vielleicht Goldfischle.
Ja, mach mal.
Yes.
Tschüss.
Tschüss.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Halt, stopp, warten Sie.
In eigener Sache möchte ich feierlich bekannt geben, dass das erste Toast-Hawaii-Buch da ist. Es heißt Das Essen meines Lebens und darin vorkommen Olli Schulz, Iris Berben, Anke Engelke, Guido Maria Kretschmer, Flake, Barbara Schöneberger, Henry Hübchen und einige andere. Und jede und jeder von ihnen hat mir ein Essens-Selfie geschickt und ein persönliches Rezept. Das ist ein super Buch zum Verschenken für alle Feste, für alle Geburtstage und Essenseinladungen. Das Essen meines Lebens. Ein Kochbuch, ein Interviewbuch und ein Fotobuch. Sie können das jetzt bestellen.